Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Es ist der 6. April 1893 in New Orleans. Die Meisterschaft des Südens, das Finale der diesjährigen Boxsaison. Es ist 21:30 Uhr abends und in der einen Ecke sehen wir Andy Bowen, 29 Jahre alt, sehr erfahren, bekannt für seine kräftigen Schläge und für seine Klugheit im Kampf. Er kommt gebürtig aus New Orleans und dementsprechend ist sich auch die Mehrheit der Zuschauer sicher, dass er den heutigen Sieg mit nach Hause nehmen wird. In der anderen Ecke sehen wir Jack Burke. Jack Burke ist nur 19 Jahre alt, noch ziemlich jung, hat auch noch nicht so viel Boxerfahrung. Vielleicht hilft ihm aber heute seine Flinkheit und Schnelligkeit. Geboren ist Jack in Chicago, lebt aber in Galveston, Texas, weshalb er auch seinen Spitznamen Texas Jack trägt. Die Arena bebt. Es befinden sich 8.500 Zuschauer in dieser Halle. Und alle sind heiß darauf zu sehen, wer den heutigen Sieg und das Preisgeld von $2.500, was heute ungefähr 76.000 Euro entspricht, mit nach Hause nimmt. Um vielleicht ein wenig den Rahmen zu erläutern, möchte ich ein paar wenig von den Regeln erklären. Der Boxkampf besteht aus mehreren Runden und jede Runde dauert 3 Minuten an. Für den Sieg ist ein K.O. notwendig. Nach den Broughton Rules dürfen keine Schläge unter die Gürtellinie erfolgen und der am Boden liegende Gegner hat 30 Sekunden Zeit, um sich wieder zu erholen oder der Kampf ist beendet. Bowen und Burke bandagieren sich ihre Hände und ziehen die Boxhandschuhe an. Sie sind aufgewärmt und kampfbereit. Die ersten 14 Runden. Wir sehen ein hohes Tempo. Beide haben das Ziel, einen schnellen K.O.-Sieg zu erzielen, was auch die Zuschauer erwarten. Doch keiner von beiden hat wirklich Vorteile und so geht der Kampf weiter. 51. Runde. Bowen fragt Burke, warum er nicht mehr so schnell zuschlägt. Und Bowen hatte die Angewohnheit, seine Gegner ein wenig zu triezen und herauszufordern. Burke antwortet: Ich kann nicht mehr, meine Hände sind hinüber, denn mittlerweile hat er beidseitige, mehrfache Fingerknöchelbrüche. 89. Runde. Der Kampf dauert nun circa 6 Stunden an, aber keiner gibt auf. Ein Reporter der Lokalzeitschrift Daily Picayune schreibt, über Bowen heißt es, er habe sich das Handgelenk gebrochen. Angesichts der Länge des Kampfes und der Uhrzeit halte ich es nicht ratsam, noch weiter über den Fall zu berichten oder auf das Ende zu warten. Er verlässt die Arena. Und mittlerweile lichten sich auch langsam die Zuschauer rein, denn die Zuschauer bekommen Hunger und holen sich ihr Frühstück. Es ist 4.43 Uhr und die 110. Runde beginnt. Bowen und Burke kommen nicht mehr aus ihren Ecken heraus. Sie können nicht mehr. Sie sind am Ende, doch keiner gibt auf. Und so ist der Schiedsrichter John Duffy dazu gezwungen, zur 111. Runde nach einer Kampfzeit von 7 Stunden und 19 Minuten den Kampf mit No Contest, einem Unentschieden, abzubrechen. Keiner der beiden Boxer gewinnt. Keiner nimmt das Preisgeld mit nach Hause. Aber keiner hat aufgegeben. Was macht einen guten Kämpfer aus? Ist es seine Kraft Ist es seine Ausdauer, seine Geschwindigkeit, seine Flinkheit, die Monate und Jahre, die er sich auf diesen Kampf vorbereitet hat? Oder ist es nicht vielmehr die Fähigkeit, wieder aufzustehen, wenn er nicht mehr kann, nicht aufzugeben? Wir finden eine sehr ähnliche Begebenheit auch in der Bibel. Eine Begebenheit, wo auch gekämpft wird. Und vermutlich hat der eine und der andere schon erahnt, um welche Geschichte es heute gehen soll. Und so lade ich euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Wir gehen in den 1. Mose und dort das Kapitel 32, die Verse 23 bis 32. 1. Mose 32, 23 bis 32. Und er, Jakob, stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er in Phnuel vorüberkam und er hinkte an seiner Hüfte. Ein Kampf, der in dieser Form nie wieder stattgefunden hat. Auf der einen Seite sehen wir Jakob, auf der anderen Seite ein zunächst unbekannter Mann. Denn es wird am Anfang nur gesagt, ein Mann rang mit ihm. Und im Kontext der Geschichte Jakobs und seiner kurz bevorstehenden Begegnung mit Esau könnte man auch davon ausgehen, dass dieser Mann ein Abgesandter Esaus ist oder sogar sein Bruder selbst, der ihn schon vorher vernichten will, vor der kommenden Begegnung. Die Begegnung mit seinem Bruder Esau zögerte er schon sehr lange hinaus. Esau, den er betrogen hat, der ihn töten wollte. Er versuchte ihn mit Geschenken zu besänftigen, schickte immer wieder vorher seine Knechte voraus, aber es brachte nichts. Die Antwort kam zurück, Esau kommt mit 400 Mann dir entgegen. Um den größten Schaden zu vermeiden, trennt er sein Lager auf und seine Familie hält er so weit wie möglich nach hinten zurück. Und in dieser Angst, in dieser Aufruhr, sucht er die Stille. Er braucht Ruhe zum Nachdenken und Ruhe, um sich auf den kommenden Tag vorzubereiten. In dieser Ruhe wird er angegriffen. Ein unbekannter Mann kommt und fängt an, mit ihm zu kämpfen, bis die Morgenröte am Horizont zu sehen ist. Dieser Kampf wird in einem Satz zusammengefasst, obwohl es die ganze Nacht andauert. Aber Jakob gibt nicht auf. Für ihn ist es ein Ringen um Leben und Tod. Für ihn entscheidet sich in dieser Nacht, was morgen kommen wird, wie sein Leben weitergeht. Beide geben ihr Ganzes, doch niemand hat die Oberhand. Kein Wort wird gewechselt. Es geht um das blanke Überleben. Und im Laufe der Nacht wird sich Jakob immer mehr bewusst, welche Schuld er in all diesen Jahren auf sich geladen hat. Ihm wird aber auch gleichzeitig bewusst, für was er eigentlich kämpft. Für seine Familie, für seine Zukunft. Der Kampf nimmt kein Ende, bis der Mann Jakobs Hüfte anrührt. Jakob kann nicht mehr, er hat keine Chance. Schmerzerfüllt muss er sich eingestehen, dass für ihn der Sieg eine Unmöglichkeit ist. Und ihm wird bewusst, dass es sich bei seinem Gegner nicht einfach nur um einen Menschen handelt, sondern um ein himmlisches Wesen. Aber Jakob gibt nicht auf. Der Unbekannte bittet ihn ja, fleht ihn schon fast an, ihn gehen zu lassen. Aber Jakob gibt nicht auf. Er möchte diesen Segen haben. Er möchte die Zusicherung haben, dass er nicht alleine ist in der Begegnung mit Esau. Doch jetzt wird es glasklar, mit wem Jakob es hier zu tun hat. Denn dieser Mann ändert seinen Namen von Jakob zu Israel, der Streiter Gottes. Israel, der Mann, der mit Gott und mit Menschen gekämpft hat und siegte. Hier ist der Kampf mit Gott beschrieben, diese ganze lange Nacht. Aber wie sah Jakobs Kampf mit Menschen aus? Hat er wirklich gekämpft? Und was hat Jakob dazu bewegt, so verbissen an diesem Kampf dran zu bleiben, nicht aufzugeben? Wer ist Jakob? Jakob, Fersenhalter, Betrüger. Er macht seinem Namen immer wieder Ehre. Bereits in der Schwangerschaft Rebekkas und der Geburt war deutlich zu sehen, welche Rivalität zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Brüdern herrschte. Bereits im Mutterleib entbrannte der Kampf zwischen Jakob und Esau. Esau, der Erstgeborene, jagdkundiger, kräftiger, vielbehaarter Mann. Jakob, ein gesitterter Mann, der bei den Zelten blieb. Und von Anfang an ist es Jakob, dem zweiten Bruder, verheißen, dass er den Segen erhalten wird. Es herrscht eine solche Rivalität, die sogar dazu führt, dass Jakob seinen Bruder um das Erstgeburtsrecht und den Segen betrügt. Jakob muss fliehen, denn Esau hat vor, ihn umzubringen. Die Familie ist zerrissen. Der erste Kampf mit Menschen. Doch hier hört Jakobs Geschichte nicht auf. Er kommt zu Laban, seinem Onkel, nach Haran. Dort verliebt er sich unsterblich in dessen Tochter Rahel. Eine wunderschöne Frau, ihre Augen strahlen förmlich. Er möchte sie heiraten. Da er aber selbst kein Geld mit sich führt, weil er geflohen ist, schlägt ihm Laban vor, ganze 7 Jahre für seine Tochter zu arbeiten. Und für Jakob fühlt sich die Zeit wie nichts an. Und so kommt der große Tag. Der Tag, an dem er seine geliebte Rahel heiraten wird. Jetzt stellt euch folgendes Szenario vor. Es wird Hochzeit gefeiert. Eine warme Nacht. Alle freuen sich. Es fließt Traubensaft in Strömen. Ein riesiges Festmahl ist aufgetischt. Und ihr heiratet die Liebe eures Lebens. Die Person, mit der ihr den Rest eures Lebens verbringen wollt, eine Zukunft aufbauen wollt. Ihr verbringt eine wunderschöne Nacht gemeinsam. Am nächsten Morgen, ihr seid überglücklich. Nichts kann eure gute Laune zerstören. Rein gar nichts. Ihr dreht euch in eurem Bett um, streicht das Haar aus dem Gesicht und es ist die Schwester. Es ist nicht die Liebe eures Lebens. Genau das passiert Jakob. Er erfährt an eigenem Leib, was es bedeutet, betrogen zu werden. Er erfährt an eigenem Leib, was er seinem Bruder Esau angetan hat. ein folgenschwerer Betrug. Er spricht Laban darauf an, versucht die Sache zu klären. Doch Laban sagt ihm, keine Chance. Du hast die Hochzeitsnacht schon mit Lea vollzogen. Wenn du willst, kannst du noch weitere 7 Jahre für Rahel arbeiten, was Jakob auch tut. Der zweite Kampf mit Menschen. Und man sollte meinen, jetzt kann doch Jakob endlich ein glückliches, entspanntes Leben führen. Aber nein, die Spannungen zwischen ihm und Laban werden immer größer. Denn davor hat Jakob fast umsonst gearbeitet. Also die Jahre davor, dann die 14 Jahre für seine beiden Frauen, aber nie seinen eigenen Besitz aufgebaut. Und er sagt Laban, ich möchte weg. Laban überredet ihn aber, hier zu bleiben, und er kann sich endlich seinen eigenen Besitz aufbauen. Und nun macht Jakob wieder mal seinem Namen alle Ehre. Er nimmt eine List, um seine eigenen Herden zu stärken und Labans zu schwächen. Er beeinflusst die Fortpflanzung seiner Herden, und auch wenn er die gescheckten, gefleckten und andersfarbigen Schafen und Ziegen für sich nimmt, werden seine Herden immer stärker und Jakob wird immer reicher. Die Söhne Labans sehen es und es verändert sich ihre Einstellung. Sie berichten ihrem Vater Laban davon und Jakob merkt, jetzt wird's brenzlig. Ich muss weg. Und in diesem Moment kommt der Ruf Gottes, geh wieder zurück in deine Heimat. Jakob konsultiert seine beiden Frauen und er packt seine Habe, seine Familie und flieht ein zweites Mal. Ist der Kampf schon zu Ende? Nicht ganz. Denn Laban erfährt 3 Tage später, dass Jakob geflohen ist und jagt ihm hinterher, konfrontiert ihn, stellt ihn zur Rede. Warum hast du meine Töchter von mir geraubt, meine Familie? Warum hast du meinen Hausgötzen geklaut? Und Jakob sagt, durchsuch alles und die Person, bei dem du den Hausgötzen findest, soll sterben. Er weiß aber nicht, dass seine eigene Geliebte Rahel es war. Laban macht sich auf die Suche, findet aber nichts. Und in diesem Moment reicht es Jakob. Er zieht einen Schlussstrich. Er sagt Laban, so geht es nicht weiter. Sie klären alles, sie sprechen alles aus. Sie lösen den Konflikt und doch trennen sich hier ihre Wege. Sie schließen einen Bund, sich nicht gegenseitig in die Quere zu kommen. Der dritte Kampf mit Menschen. Und jetzt steht Jakob vor der größten Konfrontation seines Lebens. Die Begegnung mit seinem Bruder Esau. Esau, den er betrogen hat. Esau, der ihn töten wollte. Was macht Jakob zu einem so guten Kämpfer? Rein gar nichts. Sein ganzes Leben ist er auf der Flucht. Sein ganzes Leben greift er immer wieder auf Listen zurück, um das zu bekommen, was ihm eigentlich zusteht. Aber er kämpft nicht immer ganz fair. Jetzt steht er vor einem Kampf, vor dem er nicht weglaufen kann. Denn wenn er in seine Heimat zurück will, muss er sich seinem Bruder Esau stellen. Und in dieser Ruhe, die er sucht, in dieser Stille der Nacht, wird er angegriffen. Jakob kämpft persönlich gegen Gott. Und er siegt schlussendlich. Aber Gott kämpft nicht einfach nur mit Jakob. Gott reizt Jakob. Er fordert ihn heraus, lässt sich voll und ganz auf diesen Kampf ein. Er weckt seinen Kampfgeist und seinen Willen, nicht aufzugeben. Hätte Gott gewollt, dass der Kampf ganz schnell vorüber ist, hätte er einfach mit einem Fingerschnipsen Jakob zu Boden fallen lassen können. Aber nein, Gott kostet diese Nacht voll und ganz aus. Und Jakob gibt nicht auf. Er hält so lange an Gott fest, bis dieser ihm den Segen gibt. Jakob erhält den Segen Gottes. Er erhält den Schutz und die Zusicherung, nicht alleine in der Konfrontation mit Esau zu sein. Und er nennt den Ort Phnoel, Angesicht Gottes. Der Ort, an dem er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat und seine Seele gerettet wurde. Denn in dieser Nacht musste er sich voll und ganz seiner Vergangenheit stellen. Er konnte nicht mehr weglaufen. Er musste sich eingestehen, welche Fehler er gemacht hat, welche Sünden er begangen hat. In dieser Nacht hat er erlebt, was es bedeutet, gerettet zu werden, zu siegen. Doch wie ist es in unserem eigenen Leben? Wo erleben wir Kämpfe? Und was macht uns zu guten Kämpfern aus? Kämpfe mit Gott und mit Menschen ist etwas, was jeder Mensch im Laufe seines Lebens irgendwann mal erleben wird, schon erlebt hat oder es im Moment tut. Die Kämpfe mit Menschen sind oft leichter zu lösen, denn diese Personen sind uns direkt gegenüber. Hier ist es nicht unbedingt sehr schwer, herauszufinden, was uns dabei helfen kann, gute Kämpfer zu sein. Wir brauchen Geduld. Wir brauchen Ausdauer. Und wenn wir im Unrecht sind, brauchen wir auch die Demut, unsere Fehler einzugestehen. Eines der wichtigsten Dinge, die wir brauchen, ist Liebe untereinander. Hätten wir die Liebe nicht, dann bräuchten wir auch unsere Konflikte nicht lösen. Dann könnten wir immer in dieser Spannung leben. Aber wir wollen ja gerade, weil wir unsere Mitmenschen lieben, diese Konflikte lösen. Wenn wir diese Eigenschaften zeigen, Ausdauer, Beharrlichkeit, Geduld, Liebe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir unsere Kämpfe mit Menschen gut beilegen können. Doch wie ist es, gegen Gott zu kämpfen? Es ist doch schon eine sehr viel schwierigere Sache, denn wir haben nicht einen Kampfpartner, der uns wirklich buchstäblich körperlich gegenübersteht. Wir kriegen nicht immer direkt eine Rückmeldung. Gott ist bereit, in den Ring mit uns zu steigen, aber sind wir es auch? Häufig stellen wir uns doch die Frage, dürfen wir mit Gott kämpfen? Ist es nicht ein Infragestellen seiner Autorität? Er ist doch dieser mächtige Gott, der Schöpfer der Erde, der Herrscher über allem. Haben wir die Berechtigung, in diesen Ring mit Gott zu steigen? In der Bibel sehen wir immer wieder, wie auch Kämpfe mit Gott aussehen. Nicht immer so buchstäblich wie mit Jakob, aber doch auch Kämpfe mit Gott. Wir haben zum Beispiel einen Josef, verkauft von seinen Brüdern auf dem Weg nach Ägypten mit dem Ziel, dort als Sklave zu arbeiten. Und auf dieser Reise muss er sich auch der Frage stellen, wo ist Gott in dieser ganzen Sache? Kann er Gott noch vertrauen, wo er ihn doch scheinbar im Stich gelassen hat? Wir haben einen Daniel, nach Babylon verschleppt, muss sich dort ein komplett neues Leben in einer Kultur, in einer Regierung aufbauen, die ihm seine Identität als Israelit wegnehmen will. Er muss sich auch der Frage stellen, wo ist Gott in all diesem Leid, in dem Leid seines Volkes, in dem Leid seines eigenen Lebens. Oder auch ein Paulus, vom Christenhasser zum Apostel, eine Bekehrungsgeschichte, die immer wieder erstaunlich ist. In diesen 3 Tagen seiner Blindheit wusste er nicht, was mit ihm geschehen wird. Er rang mit Gott. In diesen 3 Tagen war er sich dessen sehr bewusst, was er alles getan hat in seiner Vergangenheit. Und er erwartet eigentlich, dass er für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird und er erlebt am eigenen Leib, was es bedeutet, Gnade zu erleben. Und diese Liste könnte man immer und immer weiterführen. Die Bibel strotzt nur von Kämpfen in dem Leben der Menschen Gottes. Und auch wenn diese Kämpfe nicht immer buchstäblich sind, sind sie doch sehr real. Und doch haben wir oft die Hemmung, ganz ehrlich mit Gott zu sein. Gott ist ja noch immer unser Schöpfer. Dürfen wir immer ihm ganz klar sagen, was wir denken? Oder sollten wir nicht lieber zu allem Ja und Amen sagen und uns klein beugen? Und in den Psalmen passiert etwas sehr Erstaunliches. In den Psalmen sehen wir immer wieder, wie ehrlich die Menschen doch mit Gott sind. Nehmen wir zum Beispiel den Psalm 77, den wir gerade schon gehört haben. Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Am Tag meiner Bedrängnis suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Denke ich an Gott, so stöhne ich. Sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Du hieltest offen die Lider meiner Augen. Ich war voll Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage vor Alters, der Jahre der Urzeit gedachte ich. Ich sah nach, des Nachts in meinem Herzen überlegte ich und es erforschte mein Geist. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Generation zu Generation? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Ich will gedenken der Taten Jahs. Ja, deiner Wunder von Alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser. Sie bebten, ja, es erzitterten die Fluten. Die Wolken ergossen Wasser, das Gewölk ließ eine Stimme erschallen und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind, Blitze erleuchteten die Welt, es zitterte und bebte die Erde. Durch das Meer führte dein Weg und deine Pfade durch große Wasser, doch deine Fußspuren erkannte niemand. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Brutal ehrlich. Kein Blatt wird hier vor den Mund genommen. Es wird das Leid so real ausgedrückt, wie der Psalmist es erlebt. Er geht mit seinem Leid, mit seinem Aufruhr der Gefühle, mit seinen Ängsten, geht er zu Gott und ringt mit ihm. Er will Antworten haben. Und er bekommt sie auch. Er bekommt sie dadurch, indem er sich erinnert, was Gott in der Vergangenheit für sein Volk getan hat. Er erinnert sich, wie Gott gewirkt hat, auch in seinem eigenen Leben. Wir dürfen auch mit Gott ganz ehrlich sein. Wir dürfen ihm auch sagen, was uns auf dem Herzen liegt, wo wir vielleicht gerade eine Uneinigkeit mit ihm haben und nicht ganz wissen, wie es weitergehen soll. Unser Glaube kann manchmal sehr, sehr schnell erschüttert werden. Und doch dürfen wir auch in den Ring mit Gott steigen. Wir dürfen um diesen Segen kämpfen. Wir dürfen um die Zusicherung, um die Erfüllung seiner Verheißungen ringen. Es ist nicht immer leicht, so ehrlich zu sein und manchmal auch sehr schmerzhaft, sich seinen inneren Gefühlen zu stellen und sich der Frage zu stellen, wo ist Gott überhaupt in meinem Leid? Wo ist Gott im Leid dieser Welt, im Leid meiner Mitmenschen? Eine Sache, die all diese Kämpfer Gottes gemeinsam haben, ist die, dass sie nicht losgelassen haben. Sie haben nicht gezweifelt und Gott verworfen, sondern an Gott festgehalten, bis sie eine Antwort bekommen haben. Und auch wenn sie diese Antwort nicht in diesem Moment erhalten haben. In diesen Kämpfen mit Gott kann uns aber auch die Zusicherung Gottes helfen, dass er den größten Sieg bereits für uns errungen hat. Wir können uns sicher sein, dass wenn wir mit Gott leben, unser Leben mit ihm führen, wir verändert werden. Wir können sicher sein, dass Gott immer bei uns ist, dass er uns nie alleine lässt. Wir können uns sicher sein, dass weil er für unsere Sünden gestorben sind, wir gerettet sind. Wir können uns sicher sein, dass weil Jesus wieder auferstanden sind, wir auch auferstehen werden. Diese Hoffnung kann uns niemand nehmen. An dieser Hoffnung können wir uns mit aller Macht festklammern, auch wenn unsere ganze Welt zu zerbrechen scheint. Wir haben alle unsere eigenen Kämpfe. Und diese sehen auch oft sehr unterschiedlich aus. Vielleicht ein praktisches Beispiel aus meinem eigenen Leben. Nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht, also Krankenschwester. Und ich habe im Laufe dieser letzten Jahre immer wieder in Seniorenheimen gearbeitet, ausgeholfen und ich habe immer wieder die Rückmeldung bekommen, wie zufrieden sie mit meiner Arbeit sind. Ich konnte mich auf meine Gaben, auf meine Fähigkeiten verlassen. Ich habe gute Arbeit gemacht. Ich habe mich um die Menschen gekümmert. Doch vor 1,5 Jahren wurde dieses Bild etwas erschüttert. Vor 1,5 Jahren im Sommer habe ich in einem Seniorenheim gearbeitet und wir hatten einen Bewohner in diesem Heim, dem es nicht mehr ganz so gut ging. Es ging ganz langsam dem Ende zu. Sein Sohn wusste auch schon Bescheid. Wir haben eigentlich nur jeden Tag damit gerechnet. Und so kam ich zur Frühschicht. Und ganz normaler Tag. Fängt ganz normal an. Ich denke mir, ihm geht es nicht ganz so gut. Ich versorge ihn als erstes, dann kann er sich noch ausruhen, bevor das Frühstück kommt. Und ich versorge ihn, will ihn aber auch nicht zu sehr beanspruchen, mache also nur das Nötigste. Mach meine Runde weiter. Zur Frühstückszeit, so ungefähr 8 Uhr, kommt meine Kollegin zu mir und meinte, Diana, der Bewohner ist soeben verstorben. Ich habe ihn gerade, als ich das Frühstück reinbringen wollte, tot aufgefunden. Das ist nichts Ungewöhnliches im Seniorenheim, kommt nicht selten vor, leider, aber ich wusste, wie die Routine funktioniert. Ich rufe den Hausarzt an, mache mit ihm aus, dass er im Laufe des Tages kommt und den Tod feststellt. Ich rufe seinen Sohn an, kläre das alles mit ihm, spreche mein Beileid aus und mache ganz normal meinen Dienst weiter. Gehe nach Hause, schlafe ganz ruhig und ich weiß, es ist alles geregelt. Am nächsten Morgen komme ich wieder zur Frühschicht und ich weiß noch nicht ganz, was jetzt auf mich zukommt. Denn mein Kollege kommt zu mir und sagt, Diana, setz dich hin, ich muss mit dir reden. Und ich sage scherzhaft, wenn man sowas sagt, dann kommt doch meistens eine schlimme Nachricht. Und er sagt nur, setz dich hin. Und er erzählt mir, als der Arzt am Vortag war, er festgestellt hat, dass eine Zahnprothese noch in seinem Mundraum war. Was im Grunde genommen bedeutet, dass ein schwerer Pflegefehler durchgeführt wurde. Für mich in dem Moment bricht eine ganze Welt zusammen. Für mich bedeutet es, es ist noch nicht festgestellt, aber es bedeutet für mich, ich könnte mit an dem Tod des Bewohners schuld sein. Was ist, wenn diese Hände, die Hände, die pflegen sollen, auf einmal die Hände sind, die nicht mehr Gutes tun? Mein Kollege geht nach Hause, für ihn ist der Dienst vorbei, für mich fängt er erst richtig an. Denn ich muss ja noch immer diese Schicht leiten. Ich habe noch immer die Verantwortung, ich muss funktionieren. Aber in dem Moment, wo ich einen Moment der Ruhe habe, einen Moment, in dem ich richtig über die Situation nachdenken muss, mich dem stellen muss, bricht alles auf mich ein. Und in dem Moment habe ich nur die Möglichkeit, zu Gott zu gehen. In dem Moment gehe ich zu Gott und lege ihm alles hin. Ich weiß noch nicht, was wirklich passiert ist. Ich weiß noch nicht, was der Arzt wirklich gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich schuld bin. Aber für mich allein die Möglichkeit, was wäre, wenn, verändert die komplette Situation. Und ich regel es mit Gott. Ich nehme seine Fürsorge, seine Liebe in Anspruch. Und für mich in dem Moment ist es geregelt. Ich kann damit leben, weil Gott für mich da ist. Meine Vorgesetzte führt noch ein Gespräch mit mir. Sie führt eine ganz penible Liste des Ablaufes des Tages und es stellt sich heraus, ich bin nicht schuld. Eine Erleichterung der Situation und doch ist mein Leben für die nächsten Monate aufgewühlt wie noch nie zuvor. Es dauert fast ein Jahr, bis ich meinen Fähigkeiten wieder voll vertrauen kann. Es braucht erst einen Aufbau, eine Zuwendung Gottes, eine Heilung der Wunden. Es braucht die Arbeit wieder im Seniorenheim zu sehen, dass ich wirklich mich um die Menschen kümmere und dass Gott bei mir ist. Dieser Kampf hat mein Leben verändert und ich habe Negatives erlebt, ich habe aber auch viel Positives dadurch kennenlernen können. Ich konnte sehen, was für einen großen Gott ich habe. Wir haben alle unsere Kämpfe und diese Kämpfe sehen aber auch sehr unterschiedlich aus. Gott will, dass wir mit ihm kämpfen. Er will, dass wir mit ihm in den Ring steigen. Er möchte, dass wir ringen, dass wir ihn nicht loslassen. Er möchte, dass wir mit ihm kämpfen und nicht gegen ihn kämpfen. Dieses kleine Wörtchen macht einen ganz kleinen und doch sehr großen Unterschied. Denn es bedeutet, dass egal in welchen Situationen ich bin, Gott mit mir ist. Denn wenn Gott für uns ist, wer kann dagegen uns sein? Mit Gott an unserer Seite haben wir bereits den größten Sieg errungen. Mit seiner Hilfe an unserer Seite können wir auch die Kämpfe mit unseren Mitmenschen gut überstehen, unsere Konflikte gut lösen. Diese Hoffnung dürfen wir haben. Von Jakob wissen wir, dass er noch immer großen Respekt vor der Begegnung mit Esau hatte. Auch wenn er den Sieg errungen hat, wusste er noch immer nicht, wie Esau wirklich reagieren wird. Und wir können nachlesen, dass Jakob und Esau sich nach all den Jahren der Trennung versöhnen. Zur Geschichte am Anfang. Am 14.12.1894 stieg Andy Bowen ein weiteres Mal in den Boxring, aber bereits in der 18. Runde wurde er von George Levine mit einer rechten niedergeschlagen. Er schlug mit dem Kopf auf und starb am nächsten Tag an den Folgen des Kampfes. Von Jack Burke wissen wir, dass er nach dem Kampf im Jahr 1893 boxerisch nicht mehr tätig war und dass er 1942 verstarb, aber die Ursachen sind nicht bekannt. Zwei Kämpfer, die Ausdauer zeigen. Zwei Kämpfer, die alles gaben und doch nicht gesiegt haben. Im Gegensatz dazu, wir als Kämpfer Gottes, als Streiter Gottes, die nicht loslassen. Wir ringen mit Menschen und mit Gott, also lasst uns Ausdauer zeigen. Lasst uns festhalten an Gott und ihn nicht loslassen, bis er uns seine Verheißungen gegeben hat. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.